Guten Tag nochmal. Ich freue mich, heute mal wieder bei Ihnen sein zu können, nach langer Zeit. Ich freue mich auch, dass hier so viele Missionare sind, die in meinem Ausland waren. Hier ist auch heute extra gekommen Tobias Möller mit seiner Mutter. Er war ein Jahr als Missionar, kurzer Missionar in Taiwan, hat da auch sehr viel geholfen in der Arbeit und kam vor kurzem zurück, wird es studieren. Ja. Wenn wir jetzt die Predigt starten. Das Thema heute ist, Christsein heißt Missionar sein. Das Wort Missionar oder Mission wird ja heute oft falsch verstanden. Viele verstehen es sehr negativ. Wir wollen heute sehen, von der Bibel her, was uns der Herr Jesus Christus damit gemeint hat. Und der Text, in dem es geht, steht in Johannes 20, 19 bis 21. Es ist ein Bericht, wenn das geschah, an dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Morgens, am gleichen Sonntag abends, trifft Jesus die Jünger. Vielleicht können wir den Text gemeinsam lesen. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, spät war und die Türen, wo sich die Jünger befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen worden waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich den Herrn sahen. Jesus sagte nun wieder zu ihnen, Friede sei mit euch, so wie ich der Vater ausgesandt hat, sende ich euch. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Heilige Schrift, und dass wir die heute auch betrachten dürfen. Hilf uns, sie zu verstehen, schließ sie auf und hilf uns, sie nicht nur zu verstehen, sondern auch danach zu handeln, damit es unser Leben verändert. Amen. Es wird hier berichtet, dass Jesus an diesem Sonntagabend zu den Jüngern kommt, dass die Jünger viel Angst hatten. Die hatten alles verschlossen, verrammelt, Türen, Fenster und hatten Angst. Angst, dass sie auch verhaftet wurden, auch gekreuzigt. Und da tritt Jesus mitten unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und ich denke, auch wir brauchen diesen Frieden. Auch wir haben Angst vor vielen Dingen, vor dem Beruf, was da passieren kann, für die Familie, für das Land. Und wir leben in einer Zeit, wo es vieles gibt, was uns Angst macht und wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Und auch für uns gilt, dass Jesus sagt, Friede sei mit dir. Jesus möchte uns seinen Frieden geben, in unseren Herzen und auch in unseren Beziehungen. Und er kannte es. Dann heißt es, dass Jesus ihnen die Narben zeigt, an den Händen, wo die Nägel waren und an der Seite. Und als sie Jesus diese Narben gesehen hatten, heißt es, freuten sie sich sehr. Was heißt das? Wahrscheinlich hatten sie am Anfang noch gezweifelt. Ist es wirklich Jesus oder nur ein Gespenst? Erst als sie die Wunden gesehen hatten, die Narben und vielleicht auch hineingelangt, waren sie sicher, nein, es ist kein Traum, keine Einbildung, es ist wirklich. Und die Folge war Freude, große Freude. Freude, dass Jesus wirklich bei ihnen ist. Und diese Freude wünsche ich auch Ihnen immer wieder. Die Freude zu wissen, was auch passiert in dieser Welt. Und wenn wir vielleicht auch von vielen verlassen sind, Jesus Christus ist bei uns. Er will unser Freund sein und unser Retter. Und wenn wir das glauben können, dann können wir auch Freude haben darüber. Bei vielem anderen, was uns traurig macht. Und dann sagt Jesus zum zweiten Mal, Friede sei mit euch. Warum noch einmal? Er hatte schon gesagt. Ich denke, er wusste, die Jünger hatten immer noch ein bisschen Angst. Die Angst geht nicht so leicht weg. Wir brauchen auch diesen Zuspruch immer wieder. Friede sei mit dir, damit unsere Angst weggeht, damit wir ruhig werden können, ruhig schlafen. Und so viele Menschen in der Zeit können nicht mehr schlafen, werden krank, einfach vor Angst. Und Jesus möchte uns seinen Frieden geben, uns und unserer Welt. Und dann sagt Jesus diesen wichtigen Satz, um den es heute hauptsächlich gehen soll. So wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich euch. Es ist also so ein bisschen wie beim Staffellauf. Da läuft der erste Läufer seine Strecke und gibt die Staffel an den Nächsten und da läuft der Nächste. Der Erste hat sein Teil getan. Jesus war auf dieser Welt gewesen, zu diesem Zeitpunkt, etwa 33 Jahre. Davon hat er die letzten 3 Jahre gepredigt, Menschen geheilt. Und er weiß, in wenigen Wochen wird er zurückkehren in die himmlische Herrlichkeit, außerhalb unserer dreidimensionalen Welt. Er wird seinen Jünger verlassen. Und er hat seine Aufgabe in dieser Welt erfüllt. Was hat er getan in dieser Zeit? Es heißt, er hat in ganz Israel berichtet, dass Gott die Menschen liebt und dass er einen Plan hat, ihnen zu helfen, sie zu retten, dass er ihr Retter ist. Und er hat, das war das Wichtigste, unsere Sünden getragen, er ist gestorben für unsere Schuld und auferstanden. Und nun gibt er diesen Auftrag weiter an die Jünger, das heißt an uns, an sie und mich. Nicht, dass wir für die Sünde der Menschen sterben sollten, das hat Jesus getan, das ist vollkommen, das muss nicht mehr was dazu getan werden. Das war der Anfang der Reformation, wir feiern ja heute 500 Jahre. Ein Anlass, ein großer Anlass war, dass man nur feststellte, dass in der katholischen Messe der Priester sagt, und nun bringe ich den Leib Jesu als Opfer zur Vergebung der Sünden. Es war die Vorstellung, dass man dieses Opfer vermehren muss. Da hat Luther klar erkannt nach der Bibel, das ist falsch. Das Opfer Jesu heißt, in vielen Stellen, auch mein Hebräerbrief, ist vollkommen. Das gilt für alle Generationen, für alle Milliarden Menschen. Da muss niemand was dazu tun. Aber was gemeint ist, ist, Jesus hat berichtet von der guten Nachricht Gottes, vom Evangelium, nur in Israel im Wesentlichen. Das war seine Aufgabe. Aber das zu tun für die anderen Völker bis ans Ende der Welt, diesen Auftrag gab Jesus seinen Jüngern. Das heißt, unsere Aufgabe ist, so wie Jesus von Gott berichtet hat in Israel, das heute zu tun in allen Völkern. Wozu sandte Gott der Vater Jesus? Er sandte Jesus, die verlorenen Sünder zu suchen. Das heißt, die Menschen, die sie verlaufen haben, die in Sünde leben, zu retten und das aus Liebe zu den Menschen. Charakteristisch für die Sendung Jesus war Verzicht, Opfer, Erniedrigung. Es hieß, Jesus musste die himmlische Herrlichkeit verlassen, wo alles perfekt war, wo eine Freude war, die Engel ihm dienten und er musste auf diese Welt kommen als einfacher Mensch. Ja, als armer Mensch, geboren in der Krippe. Es gibt wenig Arme, die in der Kuhkrippe geboren werden. Und er hat auf dieser Welt gelebt als Wanderprediger, hat bei Tag und Nacht, Hitze und Kälte ist er gewandert und am Ende von uns gestorben. Er hat große Opfer gebracht für uns. Auf die Frage, Jesus, wann bist du gekommen in diese Welt? Sagte er, ich bin gekommen, um verlorene Sünder zu suchen, zu retten. Das war sein Ziel. Nicht irgendein Werk aufzubauen, nicht Gebäude zu errichten. Sein Ziel war eins, Menschen zu helfen. Es wird berichtet in vielen Stellen, zum Beispiel Matthäus 9, dass Jesus in alle Städte Israels ging, in alle Dörfer, in alle Synagogen, das waren damals praktisch die Kirchen, und dort das Evangelium predigte und alle Krankheiten und Gebrechen heilte. Wenn man sich vorstellt, Israel ist größer wie Hessen, Wenn jemand in Hessen alle Dörfer besuchen wollte, zu Fuß, das wären viele zigtausend Kilometer zu laufen. Und Israel ist noch gebirgiger wie Hessen. Jesus hätte auch eine Pferdekutsche benutzen können. Es war die Zeit des Römischen Reiches. Es gab gute Straßen und es gab Pferdekutschen mit so groß, so lang wie dieser Saal, mit Sofas, sehr bequem, wo man 20, 30 Stundenkilometer reisen konnte. Jesus hat es nicht benutzt. Warum? Er wollte wahrscheinlich ein Beispiel geben, dass auch ohne diese Hilfsmittel er das kann. Er hat gelebt wie die Armen. Er sagt, oft habe ich kein Bett zum Schlafen. Ein Felsen war mein Kopfkissen. Das heißt, er hat oft ihm frei übernachtet, weil er kein Haus hatte in dieser Welt, außer er kam in ein Dorf, wo ihn jemand eingeladen hat. Warum ging Jesus in alle Dörfer? Das war doch sehr mühsam. Weil Gott und Jesus alle Menschen liebt und Jesus kam, um alle Menschen zu suchen, um alle zu informieren. Und auch wir haben diese Aufgabe. Er sagt, diese Aufgabe gebe ich euch, den Christen. Und dann ist noch etwas bemerkenswert. Es heißt, dass Jesus, wenn er predigte, alle Kranken heilte. So auch in diesem Tag, um den es hier geht, in Matthäus 9. Und viele Kranke wurden geheilt, alle, die da gekommen waren. Da waren Bettler, die mussten lebenslang betteln, konnten jetzt wieder arbeiten. Es waren Blinde, konnten sehen. Und alle, die dabei waren, dachten, ein wunderbarer Freudentag, alle Probleme gelöst. Aber Jesus sieht es ganz anders. Ganz im Gegenteil, es heißt, als Jesus diese geheilten Menschen sah, war er aufs Tiefste erschüttert. Es heißt in der alten Lutherbibel, es jammerte ihn. Das war damals ein sehr starkes Wort. Heute hat das Wort jammern mehr so den Klang, jemand, dem es eigentlich gar nicht so schlecht geht, da jammert viel. Das ist aber nicht gemeint. Im Urtext steht da, Jesus war so erschüttert, dass ihm die Därme umdrehten, dass ihm innerlich schlecht wurde. So wie wir es vielleicht sind, wenn wir etwas ganz Schreckliches sehen. Warum war Jesus so erschüttert? Jesus war aufs Tiefste erschüttert, weil er die Menschen sah. Und immer wenn dieses Wort dasteht, er sah jemand, dann heißt es mehr als wir denken. Wenn wir etwas sehen, sehen wir das Äußere. Na, dem geht's gut, er ist gut angezogen. Ob der innerlich überlegt, Selbstmord zu machen, sehen wir ihm nicht an. Besonders wenn es Asiaten sind, die können traurig sein und vielleicht auch zornig und sich vorbereiten, ihren Nachbar umzubringen, weil sie ihn hassen, aber sie lächeln. Also man kann da nicht ins Innere hineinblicken. Und auch wir sehen oft das Äußere, wie die Leute gekleidet sind, was sie haben. Aber Jesus sieht die tatsächliche Lache. Und die war entsetzlich. Wie war ihre Lache? Jesus sah, wie Schafe ohne Hirten, erschöpft, verirrt, verletzt und am Verenden, so wie diese Schafe. Schafe ohne Hirten in Israel heißt Tod. Andere Tiere können allein überleben. In Asien hat man viele Wasserbüffel, die verlaufen sich nicht, die können sich auch wehren. Katzen verlaufen sich auch nicht und können auch notfalls auf die Bäume. Schafe können zu den Tieren, die von allen nicht viel können. Die können nicht gut sehen, die können nicht schnell rennen, die können sich nicht wehren. Die sind, verirren sich auch leicht. Schafe ohne Hirten in einem Land wie Israel werden ein Opfer der wilden Tiere. Und Jesus sieht jetzt die Menschen, die äußerlich geheilt sind, wie solche Schafe. Was heißt es? Es heißt, sie sind körperlich gesund, können alles, aber ihr Hauptproblem ist nicht gelöst. Sie haben viel Schuld vor Gott und werden einmal verloren gehen, wenn nicht ihnen jemand hilft. Und Jesus ist an die Welt gekommen, um als guter Hirte für die Schafe zu sterben, sagt er selbst. Das heißt, um für die Schuld der Menschen zu sterben, den Preis zu zahlen, damit wir einmal alle wieder in der himmlischen Herrlichkeit sein können. Und das Problem damals war, was Jesus erschüttert hat, dass die Menschen das nicht begriffen. Äußere Hilfe, ja, das wollen wir. Aber mehr, innere Hilfe, geistliche Hilfe, brauchen wir nicht. In Asien haben oft Leute gefragt, wenn ich Christ wäre, wie viel Geld gibt mir da euer Gott? Wenn er mir 10.000 Euro gibt, werde ich sofort Christ. Wenn er sagt, Gott gibt dir viel mehr. Gott vergibt dir deine Schuld, befreit dich davon, dass du am Ende der Hölle ewig verloren bist. Er macht es seinem Kind, zum Königskind. Er gibt dir Frieden und du wirst ewig in großer Freude im Himmel sein. Das sagen die meisten, das brauche ich nicht. Das ist weit weg. Ich brauche jetzt 10.000 Euro. Und das ist bis heute so. Äußere Hilfe, das sieht jeder ein, das braucht man. Diese innere Hilfe, diese, was die Bibel sagt, Versöhnung mit Gott, das begreifen viele nicht. Das sehen viele nicht. Denn das sieht man nicht mit diesen Augen. Das ist das Problem. Wir leben in einer Zeit, wo wir mehr materielle Dinge haben als je zuvor. Wenn wir vergleichen, was unsere Großeltern hatten. Meine Großeltern, der größte Schatz war ein altes, rostiges Fahrrad. Da waren sie sehr stolz drauf. Keine Telefone, keine elektrischen Geräte, nicht viel Möbel. Kleine Wohnung. Und heute haben wir das Vielfache. Wie viele elektrische Geräte haben wir und meinen wir zu brauchen? Und die machen das Leben ja auch bequem, aber die nehmen auch die Zeit weg. Und vor allem, die versperren den Blick für das Wesentliche. Es ist nachgewiesen, je mehr materielle Dinge ein Mensch hat, desto schwerer tut er sich das Eigentliche sehen, das ewige Leben. Und das ist unser Problem bis heute ganz besonders. Zu sehen, wir brauchen Jesus als den guten Hirten. Wir modernen Christen haben zwei große Probleme. Erstens, wir sehen die Menschen nicht wie Jesus. Wir sehen meistens nur das Äußere. Und wir sehen nicht in ihre wirkliche Lage. Und wir sehen nicht mehr, dass sie ohne Jesus auf dem Weg ins Verderben sind. Wenn wir solche Menschen sehen und begegnen ihnen vielleicht beim Einkaufen, da sind wir vielleicht neidisch. Die haben es gut. Die haben Erfolg. Die haben guten Verdienst. Die haben alles. Aber Jesus sieht die so, als verlorene Schafe, für die er am Kreuz gestorben ist und die das leider nicht wissen und nicht wissen wollen. Und denkt, wir müssen hier heute neu drum ringen und beten und sagen, unser Gott, mach unsere Augen auf, dass wir nicht nur das Äußerliche sehen, dass er nur kurz ist. Diese materielle Erde wird nicht ewig bestehen, das wissen auch die Wissenschaftler. Es wird einmal ein Ende geben. Wir wissen, für jeden Menschen von uns wird es ein Ende geben auf dieser Welt. Aber was kommt danach? Öffnet die Augen. Das Entscheidende ist das Ewige. Jesus sagt ganz klar an dem Beispiel von dem reichen Mann, dem armen Lazarus. Der Reiche hatte wahnsinnige Reichtümer. Der arme Lazarus hatte gar nichts. Nur Wunden. Und nicht mal Medizin. Es heißt, die Hunde leckten ihm die Wunden. Und jeder, der vorbeikam, dachte, dieser Reiche, den bewundere ich, den beneide ich, der hat alles. Und dieser Lazarus zu bemitleiden. Und Jesus sagt, falsch. Es ist genau gegenteilig. Der Reiche ist mitleiden, der hat sein Reichtum ein paar Jahre. Und dann ist er für ewig in der Hölle. Und wurde so gern wieder rauskommen kann es nicht. Und dieser Arme ist zu beneiden. Der hat die Zukunft in der himmlischen Herrlichkeit. Jesus Sicht der Dinge ist anders als unsere. Und wir müssen das hier neu lernen. Das zweite Problem, uns fehlt die Liebe Jesu zu den Menschen. Uns fehlt das tiefe Entsetzen, wenn Menschen verloren gehen. Zwar wissen viele noch, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Aber es macht uns zu wenig aus. Wir sind nicht wirklich erschüttert. Beispiel, wir waren 8 Jahre in Thailand, viele Besucher kamen, weil in dieser Zeit es billiger wurde zu fliegen. Und die meisten Besucher sahen eben die Schönheiten Thailands, die goldenen Tempel, die Höhlen. Und sonst interessierte sie nicht viel. Aber es war ein Missionar aus Amerika. Der war anders. Der fragte in jedem Dorf, wo wir kamen, immer, wie viele Menschen sind hier gerettet? Wie viele kennen Jesus? Ich sagte, in diesem Dorf keiner. Und dann hat er vor Schmerzen wie geschrien. Ich dachte, hat er Herzschmerzen, bis ich merkte, nein. Der hatte so eine Liebe zu den Menschen, das hat ihn erschüttert. Der hat nicht vor allem gesehen die schönen Naturdinge und die goldenen Tempel, sondern die Tatsache, dass Menschen verloren gehen. Und das fehlt uns heute, gerade im Westen, wie wir das wieder neu lernen. Der Römerbrief sagt, was das Problem ist. Es heißt dort, jeder Mensch hat durch die Sünde das Recht auf die Herrlichkeit verwirkt. Das heißt, das Recht im Himmel zu leben. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Das heißt, wir haben alle zu viel Sünde. Vielleicht denken wir, wir haben nicht viel. Wir haben andere viel mehr, das ist nicht der Rede wert. Aber wir legen dabei unsere Maßstäbe an und nicht die Maßstäbe Gottes. Die sehen anders aus. Und was uns eine Kleinigkeit erscheint, ist vor Gott eine schlimme Verbrechen. Und Gott, der alle Menschen sieht und geprüft hat, sagt, er hat keinen Menschen gefunden, keinen einzigen, dessen Leben gut genug ist. Durch sein Leben kann keiner bestehen. Durch sein Leben hat jeder eins verdient in die Hölle. Wir haben alle viel mehr Schuld, wie wir denken. Luther hat zu Recht gesagt, wenn es Gott heute unsere Schuld zeichnen würde, die wir für Gott haben, wir würden nicht mehr schlafen können. Wir könnten nichts mehr essen, wir würden erschrecken. Aber die eigene Schuld vergessen wir meistens sehr schnell. Schuld von anderen, die merken wir oft sehr lange. Und vieles merken wir gar nicht. Und es gibt heute über 7 Milliarden Menschen und nur 4% sind durch den Glauben gerettet. Jedes Jahr sterben 100 Millionen ohne Jesus. 250 täglich. Kann es das kalt machen? Jesus nicht. Wir sind oft erschüttert über äußere Katastrophen, Terrorakte. Und das ist hier schlimm, das ist sehr schlimm. Aber noch schlimmer ist, dass wertvolle Menschen für ewig verloren gehen. Gott hat gesagt, wo ein Mensch umkehrt zu ihm und die Rettung annimmt, da gibt es im Himmel ein großes Fest. Da freut sich Gott, da freuen sich alle. Das Gleichnis vom Lazarus zeigt, was am schlimmsten ist. Das ist ein Asiate gemalt. Rechts, da oben, das soll der Abraham sein, in der himmlischen Herrlichkeit. Links die Hölle, der Reiche, der eben bittelt und bettelt um einen Tropfen Wasser. Und es wird ihm gesagt, es ist zu spät. Er hat seine Chance gehabt. Die ewige Verlorenheit ist das Schlimmste. Muss das nicht alle unsere Wünsche und Ziele relativieren. Was uns heute so wichtig ist, interessiert in 50 Jahren nicht mehr. Was wir uns bauen, wird nicht ewig da sein. Diese Welt wird nicht ewig da sein. Der Vater eines Studentenkollegens, dessen Ziel war, viele Häuser zu kaufen in Hamburg. Der hat viel gearbeitet und hatte wenig Zeit, in die Kirche zu gehen. Er war zwar Christ, aber hatte keine Zeit. Musste immer Geld verdienen, Aktien handeln und kaufte sich ein Haus zum anderen und sagte, ich hab's gut. Ich hab im Alter viel Geld. Und dann kam diese Bombennacht, in der in einer Stunde Hamburg in Asche gelegt wurde. Und alles, was er aufgebaut hatte über Jahrzehnte, war in wenigen Minuten nicht mehr da. Er hat es bereut später, dass er jahrelang nicht in die Kirche ging, das Wesentliche vergessen hat, für Dinge, die nur vorübergehend sind. Was ist Gottes Willen, Auftrag für uns? Es heißt im Timotheusbrief, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wunsch und Wille. Er möchte das. Und deswegen sagt Jesus, er gibt uns diesen Auftrag, wie mich der Vater gestern sende ich euch, das allen Menschen zu sagen. Das Wichtigste heute ist, zum Glauben zu rufen. Die größte Not ist der Unglaube. Unser Auftrag ist, macht zu Jüngern alle Völker. Und dabei muss die Liebe zu Gott treiben, Gottes großen Wunsch und seinen Willen zu erfüllen, Menschen zu retten. Im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Und das ist heute für viele Menschen kaum zu verstehen. Weil die heutigen Leute aufwachsen in diesem Überfluss und das ist ihnen alles. Und sie vergessen, diese materielle Welt ist vorübergehend, nicht ewig. Aber wo wir die Ewigkeit verbringen, das ist entscheidend. Unser Problem ist, wir haben oft keine Zeit wegen unseres aufwendigen Lebensstils. Wir brauchen alles, was die anderen haben und haben dann keine Zeit mehr. Eigentlich könnten die vielen modernen Dinge uns helfen, Zeit zu sparen und Zeit haben für das Wesentliche. Und da müssen wir neu lernen. Was ist wirklich wichtig? Wofür nehme ich mir Zeit? Für unsere Pläne, vielleicht bauen, Beruf, Erfolg haben. All das wird vorübergehend sein. Was lebenslang zählt, ist, Gott wird uns fragen, wie vielen Menschen hast du geholfen, dass sie gerettet werden? Das wird das Entscheidende sein. Das für ewig bleibt. Und wir müssen heute das neu lernen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Man denkt oft, nee, die Deutschen, die wollen das gar nicht. Gut, viele haben gegen das Christliche ein negatives Einstellung. Ist auch kein Wunder. Die Messe und Medien in Deutschland seit 50 Jahren, wenn sie über Kirchen berichten, dann fast nur das Negative. Wo da ein Priester Kinder vergewaltigt hat und alle solche Dinge. Die gibt es in allen Religionen. Das machen buddhistische Priester auch und auch muslimische Imame. Nur berichtet wird bei uns über das Christliche nur das Schlimme. Und über die anderen Religionen nur das Gute. Und dadurch entsteht die Meinung in vielen, der christliche Glaube ist ja gar nicht so gut. Der Buddhismus ist viel besser. Die haben noch viel mehr Probleme, aber da wird nicht berichtet. Es ist wirklich nicht einfach, mit anderen Menschen über Jesus zu reden. Und doch gibt es mehr Menschen, als wir denken, die innerlich auf der Suche sind. Die wissen, dass sie leer sind. Und wenn wir die Augen offen halten und bereit sind, Menschen anzusprechen, werden wir Menschen treffen, die sich ansprechen lassen. Die sich vielleicht auch einen guten Flyer geben lassen. Es gibt von den Medien so gute Karten und Sachen, die interessant sind. Die meisten nehmen das gern an. Nur oft denken wir nicht dran. Wir leben unser Leben, verbrauchen unsere Zeit für unsere Pläne und die anderen Menschen um uns, die von Gott wissen, nehmen wir uns so wenig Zeit, sie auf Jesus hinzuweisen. Vielleicht auch als Angst, die könnten uns ausspotten. Wir haben doch keinen Mut, Jesu Missionare zu sein, denn das ist unpopulär. Für viele in Deutschland hat das Wort Missionar einen schlechten Klang. Vor einigen Jahren waren Spiegelreporter bei unserem Missionar Lothar Sommerfeld und bei anderen und haben dann einen ganz negativen, verdrehten Bericht gegeben. Einfach alles verdreht, dass alles ganz schlimm klang. Und die Menschen denken, Missionare, das sind die schlimmsten Menschen. Was sie alles an Gutem getan haben, wird nicht berichtet. Und so, wenn man sagt, ich rede Menschen über Gott, das finden viele nicht gut, aber Gott findet es gut. Und es ist nötig. Wenn wir uns da Zeit nehmen und Zeit investieren, Menschen anzusprechen um uns, zu besuchen, ihnen was zu bringen, eine schöne Karte oder ein Buch, es gibt viele Möglichkeiten. Es fehlt am Geld. Gerade die äußere Mission hat heute Geldmangel. Die nordischen Missionen in Taiwan mussten die Hälfte ihrer Missionare zurückrufen aus Geldmangel. Viele sagen, warum noch äußere Missionen? Die haben doch alle Kirche. In Thailand, da gibt es auch Kirchen. Stimmt. Aber in vielen Gegenden Thailands ist die Zahl der Christen viel geringer wie die Zahl der Pfarrer und Prediger in Deutschland. Da ist noch ein Unterschied. Und es gibt Gegenden in Thailand im Osten, da müssen die Leute noch weit, weit 3-4 Stunden mit dem Bus fahren, um eine Kirche zu finden. Und auch in China, sagt man, die haben doch so viele Christen, stimmt. Das ist ein Wunder. In China gibt es mehr Christen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, wie in Europa. Und doch, im Westen Chinas gibt es Gebiete, wo es fast keine Christen gibt. Wo es fast unmöglich ist, was zu hören. Auch da gibt es viele Völker, die noch nichts wissen. Und viele meinen eben, die Zeit der Mission ist vorbei, es ist unmodern, aber der Auftrag Jesu, so wie ich vom Vater gesendet bin, so sende ich euch, der gilt auch heute. Viele sagen, Mission geht nicht mehr, Mission geht doch. Das ist das Thema der Mission. Ganz kurz ein paar Beispiele aus Taiwan. Heute Mittag hören Sie mehr. In Taiwan hat Goshen aus kleinen Anfängen eine Arbeit mit Thai-Gastarbeitern, heute ein Werk zu machen mit 17 Missionaren aus Thailand. Aus kleinen Anfängen ist ein Gemeindefonds entstanden, in Taiwan, mit Gemeinden aus Thai-Gastarbeitern. 10 Gemeinden. Wenn Sie mehr wissen wollen, auch über das Land, heute Nachmittag wird es schöne Bilder über Taiwan geben, kommen Sie Nachmittag zu diesem Missionsbericht, sehen Sie etwas für das Land, die Kultur, aber auch, was Gott dort tut. Und dann hat Gott uns Möglichkeit gegeben in Gefängnissen. Hätte man nicht gedacht. In 7 Gefängnissen haben wir Zugang, können wir Gefangenen helfen, vor allem den Ausländischen. Und wir konnten in den letzten 4 Jahren in Gefängnissen, staatlichen Gefängnissen, durch 250 frohe evangelistische Feste und viele Besuche über 25.000 Menschen die frohe Botschaft bringen. Und die Hälfte hat zum ersten Mal Leben gehört. Die Hälfte waren Muslime. Ist ein Wunder, aber Gott hat es geschafft. In diesem Monat werden wir auch wieder ein Fest feiern in den vielen Gefängnissen. Das heißt dann, die Sachen mit Autumnfest, das ist ein Fest in Taiwan. Wir müssen nämlich Feste nehmen, die es gibt. Nächsten Monat ist es das Freiheitsfest von Taiwan und bringen dabei auch das Evangelium. Beim Freiheitsfest sagen wir dann, der Gründer der Republik Taiwan vor 100 Jahren, der war Christ, der hat ganz viel mit Gott erlebt, der hat auch bekannt, ohne Hilfe Gottes wäre er nicht durchgekommen. Da fangen wir an und erzählen dann von diesem Gott. Große Möglichkeiten. Allein in dem Taipei-Gefängnis, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis für Menschen, die verurteilt sind, meistens der Todesstrafe, da haben 300 Ausländer zum Glauben gefunden und wurden dort getauft. Wenn Sie mehr wissen wollen über das, was Gott dort in den Gefängnissen tut, ist in 7 Gefängnissen heute Nachmittag mehr. Zum Schluss einige Fragen an uns. Jesus gab alles auf. Was sind wir bereit aufzugeben, damit andere Menschen gerettet wird? Wo sind wir bereit, mit unseren Zielen, Plänen zurückzustecken, damit anderen geholfen wird? Vielleicht ein Beispiel. Ich habe ursprünglich Mathematik Diplom studiert und war fertig, hatte die Möglichkeit, dann an der Uni Professor zu werden und auch in den Schritt zu gehen als Mathematiker. Und ich war, wenn im Studium Christ geworden, habe ich entschieden für Jesus, wusste von Kind auf davon, aber war in der Zeit Gymnasium doch sehr kritisch, habe ich entschieden, und wurde dann Lehrer, um später in Thailand Missionarskinder zu errichten. Und in der Zeit als Lehrer waren wir in einer Stadt in Ludwigsburg. Da wurde ich hingeschickt von der Regierung Baden-Württembergs als Lehrer. Das war die Zeit, als Gastarbeiter kamen nach Deutschland. Von Italien, der Türkei, Jugoslawien, vielen Ländern. Und viele aus Gebieten, wo es keine Bibeln gab und kein Evangelium. Und ein Christ, der Liebenzeller Mission, dem war das eine Last. Der war zwar gerade vom Krebs, hatte sich erholt, hatte Chemo, war noch geschwächt, aber soweit geheilt wieder. Dem wurde es wichtig. Diese Menschen aus der Türkei, die hatten nie die Möglichkeit, was in Jesus zu hören. Die sollten die Chance bekommen. Und er hat auf sein Geld, er hatte nicht sehr viel Geld, 5000 Kalender bestellt von der Ausländermission in Türkisch, in Serbisch und diesen Sprachen, Bosnisch. Und die Kalender hatten für jeden Tag einen Bibelvers, den Menschen verstehen konnten. Also Bibelverse, die von der Liebe Gottes reden. Wer diese Kalender bekam, konnte jeden Tag beim Abreisen etwas lesen über die Liebe Gottes und über Jesus. Aber es war damals nicht so einfach, diese 5000 Kalender zu den Leuten zu bringen. Es gab dann noch keine türkischen Gaststätten und Treffpunkte. Die Leute waren gerade gekommen, noch ohne Familie. Und es gab nur eine Möglichkeit, die Kalender zu ihnen zu bringen, durch die Altstadt zu gehen, an jeder Klingel zu schauen, der Name da, der könnte griechisch sein, der könnte bosnisch sein. Und dann klingeln und fragen, guten Tag, wir haben hier ein Weihnachtsgeschenk, sind Sie aus der Türkei? Ja, hier ein Kalender in Türkisch, die haben es gern angenommen und wir wissen nicht, was es bewirkt hat. Aber das Problem war damals, der Christ von Lebenzeller Gemeinschaft hat die Gemeinden gebeten, schickt doch Christen, die uns helfen. In Luxemburg gibt es viele Gemeinden, etliche Gemeinschaften, etliche Freikirchen, 1000, 2000 lebendige Christen. Wenn davon 200 geholfen hätte, hätte jeder 25 Kalender verteilen müssen. Das wäre im Dezember möglich gewesen. Aber raten Sie, wie viel haben geholfen? Fast richtig. Maximum war 4. Einschließlich dem kranken Liebenzeller Christen. Der ging selbst mit. Warum so wenig? Ja, es ist kalt im Dezember, es schneit, man kann sich erkälten. Außerdem, wir sind so beschäftigt, im Dezember gibt es so vieles. Überall, auch in der Gemeinde, gibt es viele Veranstaltungen. Und außerdem, ob die Türken uns überhaupt gut empfangen. Vielleicht sind die betrunken und schlagen uns und so weiter. Viele Ängste, viel Furcht. Und es haben nur 4 geholfen. Die Folge war, unmöglich Dezember die zu verteilen. Wir haben noch im folgenden Jahr bis in den Juli, August verteilt. Nur dieses Beispiel zeigt, was sind wir bereit aufzugeben für dieses Ziel. Jesus verzichtet auf alles. Er, der Herr der Welt, wurde im Freien geboren, lebte als Armer, der oft nicht mal was zu essen hatte und kein Dach über dem Kopf, ging zu Fuß wie die Armen. Er starb einen schmalvollen Tod. Was sind wir bereit zu geben für ihn als Dank? Was sind wir bereit zu geben, um mitzuhelfen, dass Menschen davon erfahren, dass er für alle gestorben ist? Hat am Kreuz ja nicht nur die Schuld der Christen getragen, wie das Calvin falsch meinte, sondern die Bibel hat die Schuld der Welt getragen. Und Gott will, dass alle Menschen das wissen und die Chance bekommen. Der Auftrag Jesu, geht hin alle Welt, könnte erfüllt werden. Es gibt nämlich 250 Millionen mindestens bewusste Christen. Das ist immerhin jeder dritte, jeder 30. Mensch. Das heißt, wenn jeder im Laufe des Lebens 30 neuen Menschen von Jesus berichtet, die es nicht gehört hatten, hätten es alle gehört. 25 Millionen Christen könnten eigentlich lässig 10 Millionen Missionare aussenden in andere Gebiete. Das wäre genug für alle Völker. Auf jeweils 700 Menschen, die nichts wissen, wie Jesus, kämen ein Missionar. Wirklich sind es heute weltweit nur 50.000 Missionare. Und auf einen Missionar kommen noch 100.000 Menschen. Und dazu mal sagen, wenn es nicht Südkorea gäbe, wären es nur halb so viel. Die Hälfte, fast die Hälfte der Missionare weltweit hat dieses kleine Land mit dreimal weniger Einwohnern wie Deutschland. Die sind, die diesen Auftrag wirklich sehr ernst nehmen. beten Sie mit. Wir könnten auch in Deutschland viel mehr tun, um die Menschen hier zu erreichen, die Mitbürger, die vielen Menschen aus anderen Völkern, die hergekommen sind, aus Gebieten, wo man nicht hin kann, wo es lebensgefährlich wäre, auch für die Jesus was zu sagen. Die kommen hier zu uns und wir können sie erreichen. Jesus verließ die himmlische Herrlichkeit links, um Mensch zu werden, um uns zu retten. Wie geht es uns? Wir sind in der himmlischen Herrlichkeit, wir haben am unsere Wohlfühlorte, was sagt Komfortzonen, wo man sich wohl und sicher fühlen. Und die wir nicht so gern verlassen. Warum verlassen wir die nicht, um hinauszugehen zu den Menschen, die verzweifelt sind? Den Krankenhäusern, in den Parks, vielleicht im gleichen Haus bei den Nachbarn. Warum gehen wir nicht hin, um mit ihnen zu reden? Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus war der größte Missionar, der die himmlische Herrlichkeit verließ, diese Welt kam. Missionar heißt ja jemand, der gesandt ist. Und er gibt uns diesen Auftrag. Er hat diesen Auftrag den Christen gegeben seit 2000 Jahren. Wir wollen diesem Auftrag gehorchen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Menschen so geliebt hast und liebst, dass du seinen Sohn in diese Welt geschickt hast, um uns diese Botschaft zu bringen, für uns zu sterben, zu leiden und aufzustehen. Wir danken für diese riesige Liebe, die wir nicht verstehen können. Und bitten dich, dass du uns von dieser Liebe auch gibst, dass du uns erfüllst mit dieser Liebe, dass wir nicht nur an das denken, was uns wichtig ist, was wir wollen, sondern auch an die vielen anderen Menschen, die auf dem falschen Weg sind. Öffne uns die Augen, dass wir die innere Not sehen, nicht nur die äußere. Hilf uns, die Welt zu sehen, wie sie ist, nicht nur die Bilder, die man in den Augen sieht. Und macht uns bereit, unser Leben so einzuteilen, dass das, was du willst, an die erste Stelle kommt und unsere eigenen Pläne an den richtigen Platz. Amen. Amen.